Ich wünsche euch Gnade und Friede von unserem Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, willkommen, schön euch zu sehen und es ist so herrlich, dass wir heute wieder auf Gottes Wort hören dürfen. Es ist deine Bestimmung, Gottes überragende Größe und Schönheit in dieser Welt bekannt zu machen. Du bist zum Lob der Herrlichkeit Gottes geschaffen. Wenn Menschen dir begegnen, wenn sie auf dich treffen, sollen sie etwas von Gott an dir erkennen. Seine Macht, seine Güte, seine Heiligkeit und sich von diesem Gott angezogen fühlen. Du bist Diener des herrlichen Gottes. Puh. Auf der einen Seite hohe Würde. Aber Menschen gegenüber soll ich Gott widerspiegeln? Das ist meine Bestimmung, meine Aufgabe. Was ist eigentlich mit mir? Wieso soll ich Gott dienen und allein zu Gottes Ehre unterwegs sein? Was ist mit meiner Würde, mit meiner Ehre, mit meinem Glück? Wer kümmert sich darum? Wer sorgt sich um mich? Wenn alles auf Gott ausgerichtet sein soll, bleib ich dann nicht auf der Strecke? Diese Fragen stehen am Anfang aller Rebellion gegen Gott. Schon Adam und Eva waren der Überzeugung, dass Gott sie eigentlich nur einsperrt und sie zurückhält davor, dass sie zu wahrer Größe kommen. Und bis heute stellen sich auch in meinem und deinem Herzen genau die gleichen Fragen. Es ist ein Kampf um die Vorherrschaft, um die Herrschaft Gottes. Und der Prophet Jesaja beschreibt diese Rebellion und diese Zweifel und diesen Angriff auf Gott als Ausdruck des menschlichen Stolzes. Wir weigern uns anzuerkennen, dass wir Geschöpfe sind, geschaffen von unserem Gott. Wir weigern uns anzuerkennen, dass wir abhängig sind, völlig abhängig. Stattdessen wollen wir selbst die Quelle und die einzige Quelle unserer Identität sein. Ich will selbst bestimmen, wer ich bin, was ich tue und wer ich sein will. Und genau hier liegt das Dilemma der Menschheit und das Thema des Buches Jesaja. Der heilige Gott, Schöpfer des Lebens, hat sich ein Volk erwählt, das seine Herrlichkeit unter allen Völkern, unter allen Nationen bekannt machen soll. Das ist die Bestimmung Israels. Doch dieses Volk dient Gott nicht. Und es macht Gottes Herrlichkeit nicht bekannt unter den Nationen. Stattdessen schauen die Völker auf Israel und sehen, wie sie immer wieder gegen Gott sündigen und sich andere Götter suchen. Dieses Volk ist bereit, alles und jeden anzubeten, nur nicht diesen Gott Israels. Und sie werden ihrem Auftrag, ihrer Bestimmung nicht gerecht. Und Gott muss diese Rebellion richten. Und es ist ein klares Prinzip, Gott wird jede Rebellion richten. Aber wenn Gott jede Rebellion richten wird und aus unserem Herz immer nur Rebellion entspringen kann, dann wird immer wieder diese Kette nicht durchbrochen werden können. Rebellion, Gericht, Rebellion, Gericht, Rebellion, Gericht. Wo ist eine Möglichkeit, diese Kette zu durchbrechen? Wie kann aus einem rebellischen Volk ein dienendes Volk werden? Wie kannst du, der du ein Rebell gegen Gott bist als Mensch, wie kann aus dir ein Diener Gottes werden? Das ist die Frage des Buches Jesaja. Und da beginnt auch die Hoffnung und die Botschaft im Buch Jesaja, die sich durch das ganze Buch zieht. Es tritt eine Gestalt auf. Der Spross aus Davids Haus, der wahre König. Aber dann kommt eine überraschende Wendung. Sie wussten von einem König, das hatten sie schon woanders gehört. Doch die Wendung ist, dieser König, er wird nicht als Triumphator kommen, sondern als leidender Gottesknecht. Durch seinen vollkommenen Gehorsam und seine Selbsthingabe unterbricht er diese Kette von Rebellion und Gericht. In ihm liegt die Hoffnung Israels, in ihm liegt deine Hoffnung. Durch seinen Dienst, durch sein Werk macht er aus Rebellen freudige Diener Gottes und das macht er auch mit dir. Und deshalb ist das Buch Jesaja so aktuell wie nie zuvor, so wichtig für uns und unsere Gesellschaft, die wir zu Meistern darin geworden sind, uns selbst auf Podeste zu erheben und uns anbeten zu lassen. So wollen wir gleich Gottes Wort lesen und zuvor will ich noch eben beten. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du mit deinem Wort zu uns sprichst, einen Spiegel vorhältst, aber uns dann auch neu beleben möchtest, uns deine Wahrheit aufzeigen willst und uns zeigen willst, wie wir wahres Leben finden. Und so bitte ich dich, dass du durch dein Wort auch heute zu uns sprichst, uns dort triffst, wo es notwendig ist, dass du uns reinigst und läuterst und zu willigen Dienern machst, die zur Freude in dir gelangen und sich gern unter deine Herrschaft beugen. Amen. Ich habe das Thema heute so überschrieben, wenn Gott richtet und doch einlädt. Wir werden es in vier Punkten anschauen. Zuerst eine Anklage Gottes, dann eine Entlarvung, dann doch eine Einladung Gottes und zuletzt ein Gericht. Wir lesen zuerst Jesaja Kapitel 1, ich schlage es gern auf, wir lesen zuerst den Vers 1. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Ja, dieses Buch, es stammt von dem Propheten Jesaja. Er ist ein Sohn von Amos. Wir wissen nicht genau, wer dieser Amos ist und wir erfahren auch nicht viel mehr über Jesaja und seine Familie. Aber der Name von Jesaja, der gibt Hoffnung, denn der bedeutet, Jahwe rettet. Ein Prophet, der sehr viel Gericht über Israel aussprechen muss, trägt gleichzeitig diesen Namen der Hoffnung. Und jedes Mal, wenn sie von diesem Jesaja reden, müssen sie immer wieder sagen, Gott rettet. Auch wenn er Gericht spricht, so wird diese Botschaft immer doch weitergegeben, Gott rettet. Jesaja wirkte unter vier Königen in Juda, wird uns gesagt, Usia, Jotab, Ahas und Hiskia. Das heißt, sein Dienst dauerte so circa zwischen 25 und 55 Jahren. Wir wissen es nicht genau. Also er hat spätestens angefangen vor dem Tod von Usia und längstens bis zum Tod von Hiskia. In dieser Zeit war viel passiert im Land Israel. Das Nordreich stand unter Bedrohung von der Assyrer und wurde dann auch in dieser Zeit von ihnen zerstört, weggeführt. Ja, die Leute kamen nicht mehr zurück. Und auch Juda stand unter massiven Bedrohung von diesem Weltreich. Dieses Weltreich, das jetzt erstarkt war und expandierte und alles überrollte wie so eine Walze. Und genau das traf auf Israel und würde auch bald Juda treffen. Und diese äußere Gefahr, sie bildet den Hintergrund für die prophetischen Worte. Gerade in Kapitel 1 bis Kapitel 39 geht es um diese Gefahr, die im Hintergrund steht. Aber das eigentliche Problem ist, liegt viel tiefer. Es gibt für dieses politische Problem gibt es eine theologische Ursache. Und zwar die Abkehr von Gott und die Weigerung, Gott zu dienen. Und genau das greift Jesaja jetzt in diesem Kapitel an, sehr frontal und klagt an. Und wir lesen zuerst die Anklage. Anklage über den Aufstand von Kindern gegen ihren Vater. Vers 2. Bis Vers 9. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Herrscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Vielleicht bist du schon mal zu der Hauptuntersuchung deines Autos gefahren und hast dafür gebetet, dass der Prüfer entweder einen sehr, sehr guten Tag hat oder vielleicht an einem Tag erblindet ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir war es mal so, es war mein erstes Auto und der TÜV ist ausgelaufen, das Zertifikat ist ausgelaufen. Und ich bin nur hingefahren, weil ich gehofft habe, er gibt mir eine Mängelliste. So habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, die Mängel zu beheben. Ich hatte die Ersatzteile schon gekauft, war auf dem Weg, dann dachte mir, ja, einfach nur Zeit gewinnen, dass das Auto doch noch fahren darf. Und dann hatte ich wirklich dieses Glück, er hat nicht genau hingeschaut, das Auto kam durch. Zu meiner Schande muss ich sagen, die Teile habe ich nie eingebaut. Ja. Doch die Diagnose, die Gott hier stellt über Israel, die ist schonungslos. Gott klagt an vor seiner ganzen Schöpfung. Er ruft Himmel und Erde auf als Zeugen, sie sollen kommen. Und er legt die Sünde Israel schonungslos offen. Da wird jede Roststelle mit dem Schraubendreher angestochen und getestet. In Vers 2 und 3 sehen wir die Anklage Gottes und dann in Vers 4 bis 9 verstärkt Jesaja und begründet Jesaja diese Anklage Gottes. Wir Menschen, wir haben oft keine Vorstellung davon, was es bedeutet, gegen Gott zu rebellieren und was diese Rebellion im Kern bedeutet und was sie ausdrückt. Was eigentlich geschieht, wenn Geschöpfe gegen ihren Gott rebellieren. Und das Bild, das uns hier gemalt ist und gezeigt wird, ist, da ist ein liebender Vater. Im umfassenden Sinn ist Gott Vater aller Geschöpfe, weil er ihr Urheber ist. Doch in besonderer Weise hat Gott sich Israel zugewendet. Er hat sie erwählt. Er hat sie erlöst. Er hat sie in einen Bund gerufen. Er hat ihnen ein Land gegeben, für sie gesorgt. Er hat sie getragen. Er hat sie begleitet. Er war in ihrer Gegenwart, hat unter ihnen gelebt. Er hat ihnen alles gegeben. Und auch uns heute das Leben, Nahrung, Verstand, Begabung, Freude an seiner guten Schöpfung. Und was tun wir? Statt Gott Dank zu geben, Liebe und Anbetung zu bringen, setzen wir uns selbst an die Stelle Gottes oder setzen andere Götter dahin, uns selbst oder Götzen. Und das ist der Kern der Sünde. Gott ist ein fürsorglicher, liebender Vater und ihn zu verleugnen und ihn auszutauschen, ist das größte Unrecht, das man tun kann. Jeder von uns würde den Schmerz verstehen, wenn wir sehen, in der realen Welt und unserer Umwelt, ihr habt es vielleicht begleitet, dass eine Familie, die hat ihre Kinder in Liebe großgezogen. Und irgendwann ist das Kind erwachsen und es verstößt seine Eltern, kehrt sich von seinen Eltern um, will mit seinen Eltern nichts mehr zu tun haben, redet schlecht über die Eltern. Und wir wissen alle in unserem Innersten, das ist das größte Unrecht, das es geben kann. Wir würden alle anklagen und sagen, das ist Unrecht. Wie kann das sein, dass du jemanden, der dich in Liebe großgezogen hat, so verachtest? Es widerspricht dem Wesen dieser Beziehung. Es ist das Unnatürlichste, was passieren kann, wenn sich ein Kind gegen seine liebenden Eltern auflehnt. Und wir würden alle schreien und sagen, das ist Unrecht. Unrecht, was du da tust. Es ist ein unnatürliches Verhalten. Und genau das sagt Jesaja hier in Vers 3. Er sagt, selbst ein Ochse weiß, wem er gehört. Und ein Esel kennt seinen Versorger. Ein Esel weiß, zu wem er gehen muss, wem er gehört und wer für ihn sorgen wird und wo er Essen bekommt. Und Gott sagt, Ochsen und Esel, die nicht für große Weisheit bekannt sind, die wissen, wer für sie sorgt. Aber mein Volk, das kennt mich nicht. Was wir hier sehen ist, Sünde macht uns nicht nur schuldig, sondern Sünde macht uns wirklich dumm. Sünde verdreht uns so sehr, dass wir das Natürlichste der Welt vergessen, dass wir unserem Schöpfer Anerkennung und Liebe schulden. Noch viel mehr wir, die wir die erwählende, gnädige Liebe Gottes erfahren haben. Er hat uns vor Grundlegung der Welt geliebt, hat uns erlöst, getragen, versorgt. Ihm sollte unser Herz gehören. Das ist das Natürlichste, wenn wir so darauf reagieren. Das Natürlichste der Welt. Doch wie sehr verdreht Sünde? Wie sehr stellt Sünde alles auf den Kopf? Und aus dieser Rebellion gegen Gott entspringen alle anderen Sünden in unserem Leben. Wo die Beziehung bei dir mit Gott nicht stimmt, wird es Auswirkungen auf deine Beziehung zu deinen Mitmenschen haben. Wo du dich als Mensch von Gott, der Quelle allen Lebens, trennst, vom heiligen, allein guten Gott, da kann nichts anderes entstehen als Finsternis und Zerbruch. Weil Israel Gott verlassen hat, ist ihr moralisches Leben ein Scherbenhaufen. Weil sie sich losgelöst haben von Gott, sind sie zu einer sündigen Nation geworden. Achtet auf den Zusammenhang, den Jesaja jetzt hier aufzeigt, ab den Versen 4 bis 9. Am Anfang steht diese Abkopplung und diese Rebellion gegen Gott, die Trennung von dem Vater. Und hier wird gezeigt, dass ein Leben, das von Sünde geprägt ist, ist untrennbar verbunden mit der anfänglichen Abwendung von Gott. Da entspringt alles. Losgelöst von ihm kann aus dir kein Leben kommen, kein Licht, nichts Gutes. Es kann nicht aus dir kommen. Und dann taucht in Vers 4 dieser Titel Gottes auf, der das ganze Buch Jesaja durchzieht. Der Heilige Israels. Wenn man Gott über Gott als Gottheit spricht, was ist das für ein Gott? Welches Prädikat kann man ihm zuschreiben? Wie ist dieser Gott? So muss man sagen, es ist ein heiliger Gott. Heilig in der Hinsicht auf der einen Seite, dass Gott anders ist als alle anderen sogenannten Götter. Gott ist ihnen nicht gleich, er ist von ihnen getrennt, er ist besonders. Er ist der Heilige, der Ausgesonderte, der Besondere. Aber nicht nur in diesem Sinne ist Gott heilig, sondern Gott ist in seinem ursprünglichsten Wesen, in seinem ganzen Wesen, in jeder Ecke seines Wesens ist Gott heilig, immerzu heilig und das fließt hinab in all seine Handlungen. Sie sind immer nur heilig. Das heißt, wenn Gott liebt, liebt Gott immer heilig. Das heißt, wenn Gott zürnt, ist sein Zorn immer heilig. Wenn Gott Gerechtigkeit schafft, ist diese Gerechtigkeit immer heilig. Er ist Maßstab jeder Moral. Er ist der Heilige Israels. Von Vers 5 bis 8 beschreibt Jesaja eindrücklich, wohin es führt, wenn man gegen diesen Heiligen Israels sündigt. Und das Bild, das hier gemalt wird, ist erschütternd. Da ist ein Mensch, der ist am ganzen Leib verwundet. Er ist verprügelt worden. Und dann wird uns gerichtet, dieser Mensch geht wieder an den Ort, wo er verprügelt wurde und lässt sich wieder verprügeln. Und geht wieder und lässt sich wieder verprügeln. Immer wieder zurück zu denen, die ihn schlagen und ihn verwunden. Das ist Israel. Sie kehren nicht um. Sie lassen sich schlagen und weigern sich, zum Heiligen Israels zurückzukehren. Und dann das Bild eines kranken Menschen wird uns hier auch noch gemalt. In Vers 6. Er ist so krank, dass sein ganzer Körper verwundet ist. Übersät von Wunden. Und beides, sowohl die Schläge als auch die Krankheit, die aus ihm entspringt, ist ein Ausdruck von Gottes Gericht über Israel. Gott hat aktiv geschlagen und zugleich sind sie geistlich und moralisch krank geworden. Jesaja macht damit deutlich, der Aufstand gegen Gott, die Rebellion gegen Gott wird Gottes Zorn hervorrufen. Aber es ist nicht bloß einfach eine Strafe, sondern es ist die Folge eines unnatürlichen Handelns. So wie wenn ich mich verletze, wenn ich meine Hand in Feuer hineinpacke, dann wissen wir, es ist ein Gesetz der Physik, dass ich mich verletzen werde. Wenn ich meine Hand in Feuer packe, werde ich mich verletzen. Und so genau hat Gott ein Gesetz festgelegt, dass wer gegen ihn rebelliert und sich von Gott ablöst, wird Gottes Zorn erfahren. Du erfährst Gottes Zorn, wenn du auf die Autobahn gehst, vielleicht 250 aufs Tacho kommen lässt und dann gegen eine Wand fährst, weil du denkst, du dich dafür entscheidest, erfährst du Gottes Zorn. Aber gleichzeitig hast du bewiesen, dass Gottes Gesetzmäßigkeiten an dieser Stelle funktionieren, dass Gesetze funktionieren, die Gott festgelegt hat. Und so wie physikalische Gesetze funktionieren, so funktioniert auch dieses Gesetz, dass wo Rebellion gegen Gott stattfindet, wird automatisch Strafe kommen. Aber es ist keine Strafe eines unpersönlichen Gottes, der kalt und unpersönlich ist. Es ist die tiefe, heilige Reaktion eines Gottes, der mit Leidenschaft liebt und deshalb Sünde hasst. Und wisst ihr, und es ist gut, dass Gott dieses Gesetz der Konsequenz, wenn wir gegen ihn rebellieren und uns von ihm lösen, geschaffen hat, dass dann Strafe für die Sünde kommt. Es ist gut, dass dieses Gesetz da ist und dass es wirkt. Würden wir im Ausleben der Sünde nur Freude und Genuss erfahren, wir würden nie aufwachen. Wir würden nicht nach der lebendigen Beziehung zu Gott uns ausstrecken und danach verlangen. Ja, das, was Israel erlebt hat, davon spricht Jesaja hier, das wird auch Juda treffen, weil sie in diesem gleichen Stolz, in dieser gleichen Rebellion zu Gott stehen. Noch sind sie verschont geblieben, aber nicht, weil sie besser wären, sondern allein aufgrund Gottes Erbarmens. Gott hat in seiner Gnade in dieser Stadt Jerusalem einige übrig gelassen, die Gott wirklich von Herzen dienen und Gott von Herzen lieben. Menschen, die nicht in den Götzendienst mit hineingegangen sind, die keine anderen Götter anbeten, aber nicht, weil sie stärker oder treuer wären, sondern weil Gott ihnen Glauben geschenkt hat. Gott hat in einigen dieser Stadt Glauben gegeben, eine unnatürliche Gabe Gottes in ihrem Leben, damit sie ihm treu sind. Und deswegen erbarmt sich Gott noch über sie und erhält sie. Es ist Gottes Gnadenwahl, sein Erbarmen, das diese Menschen bewahrt. Ohne Gottes Eingreifen wären sie wie alle anderen geworden. Ja, eine schwerwiegende Anklage steht hier im Raum. Rebellion von Kindern gegen einen liebenden Vater. Ich möchte dich fragen an dieser Stelle, ist Gott die alleinige Quelle deiner Identität? Beantwortest du die Frage danach, wer du bist, wofür du lebst, allein damit, dass du diese Antwort bei Gott, deinem Schöpfer, suchst und sie damit beantwortest, was er über dich sagt? Ist Gott deine Freude? Ist Gott dein Lebenssinn? Suchst du Hilfe bei ihm? Weißt du, wo deine Krippe ist, wo du Futter findest, wo du Leben findest? Gehört deine Liebe und Loyalität Gott allein? Und diese Frage wird uns hier heute durch den Propheten Jesaja auch an uns gerichtet. Wir lesen weiter, Vers 10 bis Vers 17. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig, und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, bestraft den Gewalttätigen, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Entlarvung ein Gottesdienst, den Gott verabscheut. Liebe Geschwister, wenn du und ich damit konfrontiert werden, dass wir in einem sündigen Stand vor Gott stehen, gibt es zwei typische und falsche Reaktionen von uns darauf. Gott weiß genau, wie sein widerspenstiges Volk reagieren wird, wenn er ihnen sagt, ihr seid Rebellen gegen mich. Und er fragt direkt mit dieser Frage, man stellt jemandem die Frage, wie ist der Zusammenhang? Gott stellt die Frage, was soll die Menge, mir die Menge euer Schlachtopfer? Die erste Reaktion eines Menschen, eine erste falsche Reaktion eines Menschen ist die Selbstrechtfertigung durch Religion. Gott klagt den Menschen an und sagt, du bist Rebell gegen mich. Der Mensch sagt, warte mal, schau mal auf meine religiöse Praxis. Wie soll ich rebellisch sein? Ich bin Rebell? Guck doch mal, was ich da mache. Schau mal auf meinen Gottesdienst. Gott, wir schlachten Tiere. Wir beten, wir feiern deine Festtage. Wir machen doch alles, was du sagst. Gott, wie können wir Rebellen sein? Schau mal, der Gottesdienst, den du uns aufgetragen hast, wir führen den aus. Wie kann ich Rebell sein, wenn ich all das lebe? Aber genau das entlarvt die hochmütige, widerspenstige Seele. Die selbstgerechte Seele, die meint, durch religiöse Praktiken vor Gott bestehen zu können. Eine andere falsche Reaktion, die Gott hier auch direkt vorwegnehmen mag, ist die, dass Gott mit seiner Frage jede Hoffnung zerstören will, die sich der religiöse Mensch noch macht. Nämlich die, dass man meint, man könnte seine geistliche Not durch irgendwie mehr Gottesdienst wieder in den Griff bekommen. So als ließe sich Schuld aufwiegen. Jetzt bete ich mehr, jetzt spende ich mehr. Jetzt faste ich. Kennst du das von dir? Wenn das Gewissen dich anklagt, der Geist Gottes dir deine Schuld zeigt, wie reagierst du dann? Die eine Reaktion ist, du zählst das alles auf, was du vielleicht richtig gemacht bist und sagst, so schlecht bin ich doch gar nicht. Die andere ist vielleicht, du stürzt dich in noch mehr religiöse Aktivität, mehr Gottesdienst, mehr Hingabe, mehr Werke. Aber all das kann deine Schuld vor Gott nicht tilgen. Es ist nichts anderes als ein Versuch, Gott zu beeindrucken und sich selbst irgendwie zu beruhigen, das Gewissen ruhig zu machen. Aber Gott hasst Heuchelei und Gott hasst Selbsterlösung. Gott hasst es, wenn du versuchst, dich selbst zu erlösen durch deinen Gottesdienst. Ja, Gott sagt dir sogar und geht so weit, dass er sagt, Gebete, die in diesem Zustand der Rebellion gegen mich gesprochen sind, sei es noch im Rahmen von herrlichsten Gottesdiensten, die will ich nicht hören und die werde ich nicht hören. Eins ist hier wichtig zu bedenken, Gott verurteilt nicht den Gottesdienst an sich oder diesen religiösen Kult an sich. Das verurteilt Gott hier nicht. Gott ist selber derjenige, der diesen Gottesdienst eingeführt hat. Gott hat selbst gesagt, dass man Tiere schlachten soll. Gott hat gesagt, dass man beten soll. Und Gott hat gesagt, dass sie die Feiertage halten sollen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn das alles einfach zu einer leeren Hülle wird, wenn der Mensch innerlich fern von Gott ist, aber äußerlich Gottesdienst spielt, dann wird Gott zornig und will diesen Gottesdienst nicht haben. Gott will diesen Gottesdienst von dir nicht haben, wenn du innerlich fern von ihm bist und nach außen Gottesdienst spielst. Dann kommt natürlich die Frage, woran hat Gott denn gefallen? Die Antwort wird uns gegeben ab Vers 15 bis Vers 17. Gott hat gefallen an einem Leben, das selbst ein Leben des Gottesdienstes ist. Gott ruft auf und sagt, kehrt um. Und es sieht so aus, diese Umkehr sieht so aus, dass es am Anfang steht ein Eingeständnis. Ein Eingeständnis von Schuld und Sünde. Ein Bekenntnis, dass man Reinigung notwendig hat. Diese Buße oder diese Taufe, dieses Waschen, das hier gemeint ist, ist auch diese Taufe, die Johannes damals gebracht hat. Wo die Menschen sich vorbereitet haben, bekannt haben, ja, wir haben gegen Gott gesündigt. Wir brauchen Waschung. Wir sind an Gott schuldig geworden. Dann aber folgt der Bruch mit der Sünde. Ein klarer Schlussstrich über Sünde. Nicht nur bedauern, sondern aufhören. Und schließlich sagt Gott, auch da soll es nicht aufhören, sondern stattdessen lerne Gutes. Das heißt, übe neue, Gott wohlgefällige Gewohnheiten ein. Suche das Gute, lerne Gutes zu tun. Du, der du vorher das Böse gesucht hast, lerne jetzt das Gute zu tun. Helfe den Bedrückten, helfe den Witwen, helfe den Waisen, schaffe ihnen Recht, lieb Gerechtigkeit, so wie ich Gerechtigkeit liebe, ist das, was Gott hier sagt. Und das ist der Gottesdienst, den Gott liebt. Und was wir hier sehen, ist, Gott nimmt uns Menschen in die Verantwortung. Und Gott hat Freude nicht an einem äußerlichen Gottesdienst, sondern wenn dein Leben ein Gottesdienst ist und es geprägt ist von Moral, weil du den heiligen Gott kennst und das auslebst. Gerade wir, die wir Gottes Gnade erfahren haben, dürfen auf seine Liebe antworten, und zwar mit einem Leben, das Gottesdienst ist. Aber nicht in bloßen Ritualen, sondern in einem Leben, das geprägt ist von Moral. Ein Leben in der Liebe zu deinem Nächsten. Ein Leben im ständigen Bruch mit der Sünde und ein Leben in einem ständigen Kampf, neue gute Gewohnheiten zu erlernen. Wir lesen weiter, Vers 18 bis Vers 20. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde wie Scharlach sind, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Eine Einladung, eine göttliche Veränderung. Gott lädt hier sein Volk ein und auch dich und mich nachzudenken. Über die zwei Wege, die vor dir liegen und zwischen denen du dich entscheiden sollst. Die Entscheidung für Israel ist hier entweder, sie bleiben in ihrem Zustand und werden am Ende vergehen und gestraft von Gott. Oder sie hören auf Gott, kehren um und werden Segen empfangen. Und hier ist die Einladung eines liebenden Vaters. Ja, Gott richtet und Gott straft, aber das ist nicht das letzte Ziel Gottes. Sein Ziel ist die Umkehr, seine Absicht ist Gnade. Seine Sehnsucht ist die Wiederherstellung der Beziehung zu seinem Geschöpf. Und die Vergebung, die hier Gott anbietet für diejenigen, den Gott aufruft und sagt, komm, und derjenige, der kommen wird, die Vergebung, die Gott dann anbietet, die ist so tief und sie ist so eingreifend, sie ist nicht oberflächlich, sie ist völlig verändernd. Scharlach und Karmesin werden hier genannt. Ist ein roter Farbstoff, der aus kleinen Läusen gewonnen wird, ein Farbstoff, der sehr intensiv und tief und dauerhaft in Stoffe eindringt, ja fast nicht zu entfernen oder nicht zu entfernen. Und hier sagt Gott, wenn du zu mir kommst, wenn du kommst mit deiner Schuld, dann werde ich die Schuld völlig ausräumen. Ich werde sie völlig aus dem Weg schaffen. Ich werde da, wo du schuldig bist und Schuld auf dich geladen hast und deine Hände voll Blut sind, da werde ich alles weiß und rein machen. Und Gott schafft eine Reinigung und eine Vergebung, die uns komplett durchzieht und völlig rein macht. Da ist am Ende nicht ein blasses Rosa übrig geblieben. Ja, wo wir gewaschen haben, das Rot vielleicht ausgewaschen ist, aber man sieht immer noch, da war früher irgendwo Rot drin. Nein, Gott macht völlig rein und wäscht völlig. Er vergibt all deine Schuld, wenn du zu ihm kommst, und wäscht dich völlig rein. Sie übermalt nicht nur, sondern sie macht völlig neu. Aber die Vergebung und die Reinigung, das wird hier ganz deutlich, sie kommt nicht auf unseren Wegen zustande. Wir können noch so viel Gottesdienst nach außen feiern, wie wir wollen. Wir kommen nicht zu dieser Reinigung, wenn wir nicht in Buße vor unseren Gott kommen. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Reinigung und Vergebung kommt allein durch die Vergebung, die Gott dem anbietet, der zu ihm kommt. Und so stehen zwei Wege vor Israel und auch vor uns. Entweder wir hören auf Gott oder wir bleiben widerspenstig. Entweder wir ändern den Kurs oder wir steuern auf den Eisberg zu. Das sind die zwei Optionen, die Gott hier vorstellt. Und achtet auf die Begriffe in Vers 19 und Vers 20, die sind hier wichtig. Hier heißt es, willig sein und gehorsam handeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite Weigerung und widerspenstig sein. Von der grammatikalischen Form ist hier sichtbar im Hebräischen, dass willig sein einen dauerhaften Zustand in mir beschreibt. Und genauso auch die Weigerung einen dauerhaften Zustand des Herzens beschreibt, der andauernd vorhanden ist, dieser Zustand. Und aus diesem Zustand entspringt dann die Tat, da entspringt die gehorsame Handlung oder die widerspenstige, die ungehorsame Handlung. Das heißt, der Ursprung ist nicht die Tat, sondern eine innere Haltung, die Ausrichtung unseres Herzens. Gehorsam in deinem Leben, ob du Gott gehorsam bist und ihm gerne dienst, entspringt aus einer willigen Gesinnung gegenüber Gott. Genauso kommt Ungehorsam aus einer rebellischen Grundhaltung gegenüber Gott. Und deshalb brauchen wir mehr als Vergebung unserer Schuld. Wir brauchen eine neue Ausrichtung. Man spricht auch davon, dass wir eine neue Disposition brauchen. Eine neue, völlige Grundausrichtung unseres Lebens. Nicht mehr für mich, für meine Ehre, für mein Reich, sondern ein Leben mit der Grundausrichtung, Gott zu ehren, Gott zu lieben, Gott zu verherrlichen. Eine Grundausrichtung, die in unserem Herzen feststeckt. Gott muss uns neu schaffen. Wir brauchen ein neues Herz, eine neue Ausrichtung. Und Gott muss uns willig machen, damit wir ihm mit Freude gehorsam sind. Und doch, während wir das sehen, was Gott allein machen muss und machen kann, zeigen diese Verse doch auch, dass Gott denen keine Vergebung zuspricht, die in der Rebellion stehen bleiben. Gott nimmt Menschen völlig in die Verantwortung. Und Gott ruft auf, umzukehren. Und er ruft auch uns heute auf, umzukehren, wenn wir in einem sündigen Stand vor Gott verharren. Gott ruft uns auf und macht uns verantwortlich. Wir sollen nicht in der Rebellion bleiben. Es gibt keine Gnade für den, der weiter bewusst gegen Gott lebt, der sich Gottes Herrschaft verweigert. Aber wir dürfen uns freuen über das Wunder der Gnade in Jesus Christus. Wir dürfen wirklich freuen, uns freuen als Kinder Gottes, dass Gott uns nicht nur das Blut, durch das Blut von Jesus Christus vergibt und unsere Schuld völlig reinwäscht und uns von unserer Schuld völlig reinwäscht, sondern dass auch unser Herz erneuert. In Christus sind wir gereinigt und weiß geworden wie Schnee. Und in Christus wird auch ein neuer Mensch geschaffen, einer mit einer neuen Disposition, einer, der für Gott leben will. Aber diese Verse, sie rufen uns trotzdem aktiv, auch dich und mich heute als Kinder Gottes auf. Willst du Gott gehorsam sein oder nicht? Wir sind in unserem Willen an dieser Stelle angesprochen. Und der sich freudig Gott hingibt, wird Segen erfahren, wird uns hier gesagt. Und der sich weigert, wird gerichtet werden. So sind wir aufgerufen, mit Freude auf Gottes Wort zu reagieren und umzukehren. Wir lesen weiter, Vers 21 bis 31. Wie ist die treue Stadt zu Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind widerspenstige und Liebesgesellen. Sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr der Herrscharen, der Mächtige Israels. Wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander, und die den Herrn verlassen, kommen um. Denn sie werden zu Schanden, wegen den Terebinden, an denen ihr Lust hattet. Und ihr sollt schamrot werden wegen den Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinze, deren Laub verwelkt ist, und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Und der Starke wird zum Werk und sein Tun zum Funken, und beide werden miteinander verbrennen, so dass niemand löschen kann. Gott zeigt in diesem Abschnitt nochmal die zerstörerische Wirkung von Sünde. Sünde zerstört das Gute. Sünde beginnt immer mit der Rebellion gegen Gott, aber Sünde wird nie dabei stehen bleiben. Alles andere wird in deinem Leben in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn du in Rebellion zu Gott stehst. Die Beziehungen, die Strukturen in deinem Umfeld, das soziale Gefüge, in dem du lebst, und besonders die Kleinsten und Schwächsten in einem Land und in deiner Umgebung, werden zu Schaden kommen, wenn Sünde gegen Gott vorhanden ist. Jesaja, er spricht darüber, dass die einstige Herrlichkeit Jerusalems, die früher so herrlich und so schön war, diese Stadt, durch Sünde entstellt ist. Er braucht hier Begriffe, er sagt, ihr wart vorher eine Stadt voll Silber und jetzt ist da einfach nur noch Dreck, einfach nur noch Schlacke, wertloses Zeug. Euer edler Wein, der ist total verwässert. Ein edler Wein, der verwässert ist. Wer möchte ihn haben? Ich nicht. Ich möchte ihn nicht trinken. Und die Regierenden werden hier angeklagt. Sie haben Gerechtigkeit verlassen. Gott hat klagt es an und sich dem Eigennutz verschrieben. Sie sind bereit, Witwen und Waisen kein Recht zu schaffen. Wenn die vor Gericht gezerrt werden, die sich nicht selbst verteidigen können, gib ihnen ein Bestechungsgeschenk und sie sind bereit, sie zu verurteilen und ihnen kein Recht zu schaffen. Und dich, der du vielleicht Geld hast und damit vielleicht Recht schaffen kannst, die geben dir Recht. Die Regierenden, Richter und Führenden des Volkes, ja, da ist wirklich Ungerechtigkeit in dem Leben. Sie beugen das Recht und verachten die Schwachen zum eigenen Vorteil. Aber wie kommt das eigentlich? Wie kommt es dazu, dass Sünde immer die Konsequenz haben muss, dass wir die Schwachen unterdrücken, ausbeuten und sie darunter leiden werden? Wie ist diese Kette? Wie ist diese Verbindung? Wenn du und ich unsere Identität nicht mehr von Gott her bestimmen, sondern uns stattdessen von Gott abnabeln und sagen, Gott ist nicht mein Schöpfer. Ich schaffe mich selbst und ich bestimme meine Identität von mir selbst her. Dann entsteht auf der einen Seite eine Entfremdung zu Gott. Aber es entsteht gleichzeitig eine Entfremdung in dir zu all den Geschöpfen um dich herum, die auch von diesem Gott geschaffen wurden. Denn wenn du dich selbst auf den Thron erhebst und angebetet werden willst, dann bist du niemandem anderen mehr verpflichtet, sondern alle anderen sind dir verpflichtet. Sie müssen dir und deinem Thron dienen, weil du bist ja jetzt König. Meine Rebellion, deine Rebellion gegen Gott ist zugleich eine Absage an jede Bindung zu anderen Menschen. Der andere wird nicht mehr als mein Gegenüber gesehen, sondern als Mittel, das meinen Zwecken dienen muss. Der in irgendeiner Art und Weise meinen Interessen dienen muss, sonst werde ich ihn aus meinem Leben verstoßen. Aber irgendwie muss er mir dienen und wenn er mir dient, dann kann er in meinem Leben irgendwo seinen Platz haben. Wenn er Werkzeug für mein Vorankommen, meine Wünsche und meinen Erfolg ist, dann kann er in meinem Leben verbleiben. Und das macht Treue unmöglich. Ich kann diesen Menschen auch nicht mehr treu sein, meinen Mitmenschen treu sein, denn das würde meine Selbstherrschaft einschränken. Dann könnte ich ja nicht mehr mir selbst alleine folgen, sondern müsste auf andere Rücksicht nehmen. Und das wird der Mensch, der sich auf den Thron gesetzt hat, nicht tun. Er wird auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Und aus dieser Untreue gegenüber Gott, da erwächst am Ende Unterdrückung. Und vor allem gegen die Schwachen, den Schutzlosen, gegen die Schutzlosen und die Schutzbedürftigen. Das Ich will herrschen und alles, was sich dieser Herrschaft nicht beugen wird, das wird zerstört. Und ganz am Anfang steht die Weigerung, sich unter Gottes gute Herrschaft zu beugen. Und am Ende steht die Zerstörung der Nächsten um mich herum. Und dieses Muster sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Diese zwei Brüder, Kain und Abel. Kain bringt ein Opfer, Gott hat kein Gefallen an diesem Opfer, nimmt es nicht an. Statt umzukehren, wird Kain zornig. Er will bestimmen, wie Gott ihn zu akzeptieren hat. Es soll nicht Gott vorgeben, sondern er ist ja selbst derjenige, der bestimmt, wer er ist. Er ist selbst Herrscher. Und als er sich innerlich von Gott trennt und gegen Gott rebelliert, entfernt er sich auch von seinem Bruder. Und am Ende steht Mord in dieser Beziehung. Wieso? Weil sein Bruder nicht seinen Interessen dient. Vielmehr ist sein Bruder ihm ein Spiegel, weil dieser Bruder hat ein Opfer gebracht, das Gott wohlgefällig ist, und dieser Bruder beugt sich vor Gott. Und Kain geht an diesem Bruder vorbei, und immer wieder wird er, der sich selbst auf seinen Thron gesetzt hat, durch das Zeugnis von Abel angeklagt. Und das kann Kain nicht stehen lassen. Kain kann es nicht stehen lassen, dass sich jemand gegen seine Herrschaft auflehnt, obwohl Abel ja eigentlich nichts sagt und nichts tut. Aber durch seine bloße Anwesenheit ist er ein Dorn im Auge von Kain, der sich selbst auf den Thron gesetzt hat. Und er bringt seinen Bruder um. Und genauso wirkt Sünde auch in deinem Leben. Da, wo du dich von Gott entfremdest und der Sünde Raum gibst, wird es immer zum Schaden der Menschen um dich herum sein, weil dann sitzt du auf dem Thron und alles, wo sie dir nicht gehorchen und deinen Zweck nicht dienen, da wirst du mit Sünde drauf reagieren, mit Unrecht, mit Ungerechtigkeit. Das ist das Prinzip der Sünde. Rebellion gegen Gott führt zur Selbstherrschaft. Das führt zur Entfremdung und das führt zu Gewalt und Sünde am Nächsten. Es beginnt im Herzen, bleibt nicht im Herzen. Ja, es zerstört Beziehungen und es trifft am Ersten die Armen, die Schwachen, die sich nicht selbst schützen oder helfen können. Aber wisst ihr, an dieser Stelle wird Gott herausgefordert. Und das sagt Gott hier auch in dem Text, da wo das geschieht, da bin ich in meinem grundlegendsten Wesen angegriffen. Denn Gottes gute Herrschaft hat immer jeden Einzelnen im Blick. Und vor allem die Geringen, vor allem die Schutzbedürftigen, die sich nicht selbst helfen können, vor allem die hat Gott im Blick. Und werde alle Menschen Ungerechtigkeit schaffen und die Unterdrückten noch mehr auspressen, dann wird Gott diesen Menschen Gerechtigkeit schaffen. Er wird die Unterdrückung nicht dulden. Das heißt, an uns ist wirklich die Aussprache heute, wenn du die Mitmenschen um dich herum manipulierst, sie für deine Zwecke missbrauchst, sie deinen Zielen unterordnest und sie dafür verwendest, dann machst du dir Gott selbst zum Feind. Gott ist der Schöpfer allen Lebens und er wird es nicht ungestraft zulassen, dass wir andere mit Füßen treten. Da greift Gott ein. Wir sehen hier, wie sich Gottes Gerechtigkeit erhebt. Und diese Gerechtigkeit, sie richtet sich gegen die Ungerechtigkeit der Menschen und stellt Gerechtigkeit wieder her. Gott sagt, ich werde Gericht üben. Ich werde Gericht üben, ich lasse das nicht so. Und Gott spricht hier in bildlicher Redeweise und er sagt wieder, ich werde die Schlacke aus dieser Stadt Jerusalem entfernen. Alles, was diese Stadt verunreinigt hat, das werde ich herausschmelzen. Ich werde den Dreck rausbringen. Wo liegt die Rettung für Jerusalem? Die Antwort sehen wir an der Tafel. Nicht in militärischer Stärke, nicht in religiöser Fassade, sondern darin, dass in diese Stadt wieder Recht und Gerechtigkeit einzieht. Und zwei Wahrheiten zeigt uns dieser Text, zeigen uns diese Verse. Erstens, wenn dein Leben durch Sünde zerstört ist, wenn vielleicht deine Beziehungen in deinem Leben zerbrochen sind aufgrund deiner Sünde, und du innerlich leer oder auch schuldbeladen bist, dann beginnt Heilung in deinem Leben da, wo du die Ungerechtigkeit in deinem Leben aufgibst, wo du deine Selbstherrschaft loslässt und wo du dich neu nach Gerechtigkeit ausstreckst. Da kommt Gerechtigkeit her. Und ohne diesen Wandel in deinem Leben wird es nicht besser werden, es wird nur noch schlimmer für dich werden. Aber zweitens, und das ist das Entscheidende, woher soll dieser Wandel kommen? Woher bekomme ich eine neue Gesinnung? Die Antwort ist die gleiche. Wir werden durch Gerechtigkeit erlöst. Durch den Sohn Gottes, den Gottesknecht, der unsere Schuld trägt und sie ans Kreuz bringt. Dadurch werden wir erlöst und erlangen eine neue Gesinnung. Wie wurde doch dort auf Golgatha damals unsere Ungerechtigkeit gerichtet, meine und deine Schuld? Der ganze Zorn Gottes über unsere Ungerechtigkeit, das Unrecht, das wir gegenüber Gott und unseren Nächsten geschaffen haben, lag dort auf seinem geliebten Sohn und er trug die Schuld seines Volkes. Und dann in seiner Gnade nimmt Christus uns in den mit hinein in den Tod für unsere Sünden. Die Sünden bestimmen uns nicht mehr, wir sind für die Sünden gestorben. Aber dann nimmt uns Christus nicht nur in seinen Tod mit, sondern auch in seinem Leben. Er steht auf und er verspricht uns, dass wir mit ihm aufstehen. Und er gibt uns neues Leben. Eine neue Gesinnung, eine neue Ausrichtung. Ein neues Leben, das jetzt unter Gottes Herrschaft steht. Wir sind verändert worden, willig gemacht worden und sind gekleidet worden in eine neue Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, zum Abschluss, Vers 29 bis 31 macht Jesaja nochmal deutlich, dass alle Sünde aus der Rebellion gegen Gott entspringt. Da kommt es her. Da, wo man Gott nicht mehr anbetet, wo man sich Götzen schafft, sich selbst erhebt und sich selbst anbetet, da entspringt alle Rebellion und Gott wird Rebellion richten und er muss sie richten. Denn es ist der Aufstand von Kindern gegen einen liebenden Vater. Lasst uns das nicht vergessen, was Rebellion ist. Und aus dieser Rebellion erwächst Ungerechtigkeit, die nicht nur unser Leben zerstört, sondern den Menschen um uns herum. Ich möchte abschließen und aufzeigen, dass in diesem Text ein Paradox vor unsere Augen geführt wurde. Diejenigen, die sich selbst und aus sich selbst heraus Bedeutung zuschreiben, losgelöst von Gott und sich auf den Thron erheben, die werden in Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die, die sich selbst und aus sich selbst heraus Bedeutung zuschreiben und sagen, ich bin was, aus mir heraus und aus meiner Identität selbst heraus, aus mir selbst heraus, die verschwinden in Bedeutungslosigkeit. Doch derjenige, der sich vor Gott beugt, Gott die Ehre gibt in seinem Leben und Gottes Herrschaft und Herrlichkeit anerkennt, den erhebt Gott. Und gibt ihm Bedeutung und Herrlichkeit und Ehre. Und deshalb möchte ich dich zum Abschluss der Predigt fragen, wenn du dich selbst zum Herrscher machst, worüber herrschst du eigentlich? Was ist dein Reich? Was ist die Pracht deines Reiches? Lohnt es sich, dafür zu leben? Lohnt es sich, dafür zu eifern und für dieses Reich, das du aufgerichtet hast, lohnt es sich dafür, alles zu opfern? Im Gegensatz dazu, wenn wir bereit sind, Diener Gottes zu sein, verspricht uns Gott, dass er uns mit hineinnimmt in seine Herrschaft über das ganze Universum. Nimmt uns hinein, dieser Herrscher, und sagt, wenn du dich beugst und gerne mein Diener bist, nehme ich dich mit hinein und gebe dir Ehre. Am Ende wirst du mehr Herrlichkeit besitzen, als es jeder Herrscher je hatte, der auf dieser Erde gewandelt ist. Sei es, wie sie auch hießen, sei es ein Genghis Khan oder wer auch immer, die über Reiche geherrscht haben. Sie besitzen niemals die Herrlichkeit, die du haben wirst, weil du dich vor diesem großen Gott gebeugt hast. Und du findest deine wahre Bestimmung, wahren Wert und tiefe Freude, wenn du mit willigem Herzen bereit bist, diesem allein wahren, heiligen, alleinigen, mächtigen Gott zu dienen. Und seine Ehre suchst. Und wenn du dich geschöpft vor dem heiligen Gott beugst, so wird er geehrt und er wird dich erhöhen. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke dir für diese eindrücklichen Worte, die du durch Jesaja gesprochen hast und die doch so auch aktuell in unsere Zeit und vor allem auch zu uns sprechen, Herr. Wir danken dir für deine Herrschaft über uns. Danke dir, dass du uns in Christus angenommen und uns vergeben und uns eine neue Ausrichtung gegeben hast. Und doch entdecken wir diese Wurzeln der Rebellion in uns immer wieder. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, heute aus deinem Wort zu lernen, dass wir schnell und bereitwillig den Weg zu dir und zur Vergebung suchen und nicht einen eigenständigen, selbstgefälligen Gottesdienst aufrichten. Bitte hilf uns, Herr. Danke dir für die Erlösung, die in dir, in deinem Sohn Jesus Christus liegt. Amen.